Die erste Welt heißt das Predigtthema und der Text dazu ist passenderweise der erste Text aus der Bibel. Es ist der Bericht von der Erschaffung der Welt, 1. Mose 1. Ich lese die Verse 1 bis 27. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war zunächst noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser, und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott: Licht entstehe. Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an, es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Dann sprach Gott: Im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das darüber war. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. So geschah es. Und Gott nannte das Land Erde, und die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah das alles an, es war gut. Dann sprach Gott: Die Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume von jeder Art, die Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen jeder Art mit ihren Samen und alle Arten von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der dritte Tag. Dann sprach Gott: Am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen. Tage und Festen, Feste und Jahre. Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der Erde Licht geben. So geschah es. Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, das den Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht. Dazu auch das ganze Heer der Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben, den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser soll von Leben wimmeln und in der Luft sollen Vögel fliegen. So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von Vögeln und geflügelten Tieren. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte: Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Meere, und ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag. Dann sprach Gott: Die Erde soll Leben hervorbringen, alle Arten von Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht. So geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht, alle die verschiedenen Arten. Und Gott sah das alles an, es war gut. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau.
Nun, in den nächsten Wochen beschäftigen wir uns mit den grundlegendsten Tatsachen unseres Lebens. Wir gehen ganz an den Anfang zurück, dort, wo alles begonnen hat. Dort, wo die Welt entstand und wir Menschen geschaffen wurden. Für unser Leben ist das elementar entscheidend, dass wir wissen, woher wir kommen. Wer weiß, woher er kommt, weiß, wer er ist. Das ist ganz wichtig. Ich denke, diese Bedeutung unterschätzen wir ganz gewaltig. Als ich mich für letzten Sonntag zum Thema Entdecke dein Lebensziel vorbereitet hatte, ist mir aufgefallen, wie wichtig diese grundlegenden Tatsachen sind. Eine Frau brachte das auf den Punkt, indem sie sagte, dem Leben kann man keinen Sinn abgewinnen, weil alles durch Zufall entstanden ist. Und eine Welt, in der ich zufällig bin, kann ja keinen Sinn haben, weil es Zufall ist. Das ist die letzte Konsequenz. Deshalb ist es entscheidend, dass wir wissen, woher wir kommen. Und heute im ersten Teil unseres siebenteiligen Sonntagsquattros betrachten wir die Entstehung der Welt bis zur Erschaffung der Landtiere. Mit der Schöpfung des Menschen beschäftigen wir uns nächsten Sonntag im GZ Hirzenbach. Ich möchte aber noch zuerst zwei Vorbemerkungen machen, vielleicht noch eine dritte, die mich so beschäftigt. Die erste Vorbemerkung: Wenn ich über die Entstehung der Welt spreche, so tue ich das nicht als Naturwissenschaftler. Ich bin absolut kein Naturwissenschaftler. Es geht mir auch nicht in erster Linie um eine Auseinandersetzung zwischen Schöpfung und Evolution. Darüber gibt es ausgezeichnete Bücher und Filme von Fachleuten. Und ich möchte hier auf eine Organisation hinweisen, die sich intensiv mit solchen Fragen beschäftigt. Die heißt Wort und Wissen. Und da könnt ihr auf einer Homepage wort-und-wissen.de könnt ihr Referate runterladen, könnt Dinge nachsehen. Da gibt es sehr viele auch Fachleute, die sich mit dieser Frage beschäftigen und gute Anregungen weitergeben. Ich betrachte diesen Bericht als Theologe, der tiefen Überzeugung ist, dass die Bibel zuverlässig, die zuverlässige Offenbarung Gottes ist. Der Überzeugung ist, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Und so ist es meine Aufgabe, als Theologe hervorzuheben, was uns Gott durch seine Offenbarung zeigen und sagen will. Und da möchte ich den Schwerpunkt haben. Und zweite Vorbemerkung: Der Bericht über die Schöpfung zeigt uns, wie die Welt vom Standpunkt der Erde aus entstanden ist. Also so, wie wenn wir von der Erde her zusehen würden. Man kann das am Sonnenaufgang sehr schön erklären. Wir sprechen heute alle, die Sonne ist aufgegangen oder die Sonne ist untergegangen. Dabei, wenn wir genau hingucken, wissen wir, es kann ja gar nicht sein, weil die Sonne steht fest. Wir drehen uns eigentlich von der Sonne weg. Aber alle sprechen vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Auch jeder Naturwissenschaftler. Keiner würde sagen, ach, jetzt hat sich die Erde wieder weggedreht. Da käme kein Mensch, würde das verstehen, was der meint. Also, so ist es auch hier geschrieben. Eigentlich kann das Schöpfungsgeschehen nur von diesem Gesichtspunkt aus für Ungelehrte wie auch für Gelehrte fassbar und verständlich sein. Und die dritte Bemerkung, die ich nicht vorgesehen habe, aber die mich doch beschäftigt, dass ich so wenig sagen kann heute. Ich würde gern so viel noch sagen, es gibt so viele Bibelstellen, wichtige, aber ihr habt alle schon das Mittagessen im Kopf, ob der Braten wirklich gut wird, und ich kann euch jetzt ja nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Ich musste mich also auf einige Dinge beschränken. Das ist übrigens einer der schmerzhaften Prozesse, wenn man predigt, dass man aus einem riesigen Fundus heraus sich ganz beschränken muss. Nun verlieren wir aber nicht mehr Zeit mit dem, sondern gehen vorwärts. In sechs Tagen wurde die Erde gestaltet. Bevor aber die Erde gestaltet wurde, erschuf Gott das Universum. Im ersten Vers heißt es nämlich: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser über den Fluten schwebte Gottes Geist. Wie über alle schwierigen Themen gibt es auch hier verschiedene Ansichten. Es wäre möglich, dass diese beiden Verse so eine Art Überschrift sind, was nicht unüblich ist, auch im Alten Testament. Die Überschrift und dann, was folgt, praktisch die detailliertere Ausführung über das, wie das geschehen war. Doch namhafte Ausleger lehnen diese Sicht ab. Sie sind der Meinung, dass hier über die Erschaffung des Universums berichtet wird. Und diese Überzeugung teile ich voll und ganz. Diese beiden ersten Verse der Bibel berichten über die Entstehung des Himmels und der Erde sozusagen vor der Zeit. Bevor die Erde gestaltet wurde, schuf Gott das Universum mit der Erde und den unzähligen Himmelskörpern. Dann war das schon existent. Die Erde befand sich damals in einer Art Rohzustand, komplett von wogendem Wasser umgeben. Das war die Erschaffung des Universums. Wie lange dieser Schöpfungsakt des Universums dauerte und wie lange die Welt in diesem Zustand bestand, wird uns nicht berichtet. Einerseits ist das für uns nicht relevant, andererseits kann es auch nicht berichtet werden, denn erst mit dem ersten Schöpfungstag wurde die Zeitmessung eingesetzt, mit der wir etwas anfangen können. Vorher gab es das nicht. Das war eine andere Dimension. Erst mit dem ersten Schöpfungstag wurde die Zeitmessung gesetzt, mit der wir denken können. Deshalb kann man gar nicht bezeichnen, wie lange dieser erste Schöpfungsakt des Universums ging. Und dann fing Gott an, da sprach Gott, Licht entstehe. Und das Licht strahlte auf, die Erde war eben schon da. Und Gott sah das Licht an, es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag in dieser Welt. An diesem ersten Schöpfungstag setzte Gott die Zeitmessung ein. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Und um diesen Tag bekommen wir nicht mehr weg. Das läuft seit da. Ein Tag reiht sich an den anderen. Nun war der Rhythmus für unser Leben gesetzt. Bis zum heutigen Tag blieb dieser Rhythmus bestehen. Und nun sagen Leute, die Schöpfungstage wären sozusagen symbolische Einheiten. Ein Schöpfungstag könnte zum Beispiel 1 Million Jahre oder wie man will, auch 1 Milliarde dauern. Die Jahre steigen ja immer, weil man für diese Zufälle immer mehr Zeit braucht. Weil es so zufällig ist, kann das nicht in so kurzer Zeit geschehen. Man braucht immer mehr Zeit, deshalb werden die Jahre, denke ich immer, spricht man von mehr Jahren. Und so bezieht man das auch auf die Schöpfungstage. Aber wenn das so wäre, wenn die Schöpfungstage symbolisch wären, dann wäre eben am ersten Tag nicht die Zeiteinheit von Tag und Nacht geschaffen worden. Dann wäre das nicht ein wirklicher Schöpfungsakt gewesen. In der ganzen Bibel finden wir keinen Zweifel daran, dass es sich um ganz normale Tage handelt hier. So wie wir das bis heute verstehen. Und trotzdem, dass das in meinen Augen eigentlich eindeutig ist, gibt es Leute, die eine Aussage des Petrus bemühen, um diese Schöpfungstage zu verlängern. Er schrieb nämlich, beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Voilà, da haben wir es ja. Dieser Tag könnte also 1000 Jahre sein. Aber das ist ein bisschen oberflächlich angeguckt. Bei Gott gilt ein anderes Zeitmaß, nicht bei uns. Gott hat ein anderes Zeitmaß. Was er uns durch die Schöpfung gesagt hat, Gott ist nicht gebunden an das Zeitmaß, das er für uns gesetzt hat. Gott ist nicht an Tage gebunden wie wir. Er lebt in einer ganz anderen Dimension. Er kann einen Tag detailliert betrachten, wie wenn es sich um 1000 Jahre handeln würde. Und er kann 1000 Jahre betrachten, wie wenn es sich um einen Tag handeln würde. Das kann Gott. Aber daraus abzuleiten, dass der Schöpfungstag 1000 Jahre wäre, ist einfach unhaltbar. Ist unhaltbar Umgang mit der Schrift. Es geht einfach nicht. Ein Tag ist ein Tag. Bei Gott ist das anders. Bei uns bleibt ein Tag. Der Hang von Leuten, die aus dem Schöpfungstag Millionen und Milliarden von Jahren machen möchten, kommt daher, dass sie einen Schöpfer generell ablehnen oder Gott diese Fähigkeiten nicht zutrauen. Und Karl Friedrich Keil, ein hervorragender und erkannter Bibelausleger, warnte in diesem Zusammenhang und sagte, hüten wir uns, die Werke der göttlichen Allmacht mit dem Maßstab schwacher Menschenkraft zu messen. Geht nicht von euren Fähigkeiten aus, wir haben es nicht mit menschlicher Fähigkeit zu tun, sondern wir haben es mit dem allmächtigen Gott zu tun. Nun, am zweiten Tag trennte Gott das Wasser und schuf damit die Atmosphäre. Dann sprach Gott, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, das ist die Atmosphäre, die entstand, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen, und so geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser und dem Gewölbe vom Wasser, das darüber war. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde abends und wieder morgen ein zweiter Tag. Dazu würde ich jetzt auch gern viel sagen. Ich sage nur so viel. Das Gewölbe, das heißt, diese Wassermasse, die den Erdball, im Erdball war, wurde getrennt und ein Teil der Wassermasse wurde hochgehoben, dann entstand die Atmosphäre und ein Teil blieb unten. Da hatten wir oben Wasser und unten. Und jetzt fragt ihr natürlich, ja, wo ist das Wasser heute? Wer weiß es? Das Wasser ist runtergekommen. Müsst ihr den Sintflutbericht lesen, da heißt es, die Tore des Himmels öffneten sich und alles Wasser stürzte auf die Erde herunter. Das war eine andere Atmosphäre. Übrigens auch der Petrusbrief, der spricht von der ersten Welt, von dieser Welt und der nächsten Welt, von der Welt nach der Sintflut. Da hat sich etwas geändert. Am dritten Tag gestaltete Gott dann die Erde, die bis dahin immer noch komplett vom Wasser bedeckt war. Dann sprach Gott, das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. So geschah es und Gott nannte das Land Erde, die Sammlung des Wassers nannte er Meer und Gott sah das alles an, es war gut. Also hier war plötzlich, gab es die Scheidung zwischen Wasser und Land, das Land ist hervorgetreten und das Wasser hat sich abgesenkt, wie auch immer. Ihr könnt das auch im Petrusbrief nachlesen, ich habe euch die Stelle notiert, bei den Stellen, die nachzuschlagen sind, bezieht er sich genau auch auf diesen Akt. Ebenfalls am dritten Tag schuf er die Vegetation. Die Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume von jeder Art, die Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen jeder Art, mit ihren Samen und alle Arten von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah, dass alles an es war gut. Somit wurde an diesem dritten Tag die schöpferische Gestaltung des Erdkörpers vollendet, der sich am Anfang in einem Rohzustand befand. Und am vierten Tag wurde die Gestaltung des Himmels mit seinen Gestirnen vollendet. Gott bestimmte einige Gestirne des Universums, die für die Erde und uns Menschen wichtige Aufgaben erfüllen sollen. Wir werden das mal später dann kurz noch ansehen. Nun war die Erde bewohnbar gemacht nach dem vierten Tag. Alles war bereit, damit die Erde mit Lebewesen gefüllt werden konnte. Und so schuf Gott am fünften Tag die Wassertiere und jede Art von Vögeln und geflügelten Tieren und segnete sie und sagte übrigens auch zu diesen Tieren, was interessant ist, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Meere und ihr Vögel vermehrt euch auf der Erde. Am sechsten Tag schuf er zuerst die vielen verschiedenen Landtiere und als Höhepunkt seiner Schöpfung schuf er den Menschen. Mit der Erschaffung des Menschen werden wir uns nächsten Sonntag beschäftigen. Als Gott am Ende das betrachtete, was er getan hatte, sah er, dass es sehr gut war. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen der sechste Tag. In der international bekannten wissenschaftlichen Zeitschrift Nature erschien am 9. September 2004 auf der Seite 114 eine Nachricht, die bei den Vertretern der Evolutionstheorie für einige Unruhe sorgte. In einer von den anerkannten nach wissenschaftlichen Regeln herausgegebene Zeitschrift war ein Artikel erschienen, der die Theorie der intelligenten Schöpfung ausführlich beschrieben hatte und verteidigte. Intelligente Schöpfung wird vor allem in den USA seit einigen Jahren mit Erfolg als Alternative zur Evolutionstheorie propagiert. Um einen Zusammenhang mit Religion zu vermeiden, wird in dieser Theorie nicht von einem Schöpfer gesprochen, sondern nur von der Schöpfung, die Sein. Und wer darüber mehr erfahren will, habe ich die Homepage da aufgeschrieben, www.intelligente-schöpfung.ch. Man will diese Intelligenz nicht als Schöpfer bezeichnen oder sie dem Schöpfer zuteilen. Gäbe es nämlich einen Gott, und das will man auf keinen Fall, so kann man ihm nicht sagen, dass Gott diese Intelligenz hat. Sonst würde man ja bekennen, dass es einen Gott gibt, aber das will man ja nicht. Es darf ja keinen Gott geben. Aber immerhin erkannten diese Wissenschaftler, dass die Schöpfung nicht durch Zufall entstehen konnte. Unmöglich. Das sind zum Teil hochkarätige Naturwissenschaftler, die nicht an Gott glauben, von ihm gar nichts wissen wollen, die aber in der Schöpfung erkennen, dass das, was hier entstanden ist, nicht durch Zufall entstehen kann. Die verschiedenen Organismen sind zu komplex, als dass das durch Zufall entstehen könnte. Wenn ihr Naturfilme anguckt, was sagen sie dann immer? Es heißt auch immer, die Natur hat das wunderbar gemacht. Hallo? Wer ist denn die Natur? Warum sagt man dann nicht, wenn man so überzeugt ist? Der Zufall hat das sehr zufällig gemacht. Schön, dass es so viele Zufälle gibt, ist nicht fassbar. Nein, die Natur. Es darf keinen Gott geben, ist Natur. Sir Isaac Newton, ein englischer Mathematiker und Physiker, war der Entdecker der Gravitationsgesetze. Er berechnete als erster die Masse des Mondes und der Planeten und er ist auch der Erfinder der Differentialrechnung. Er war einer der bedeutendsten Wissenschaftler unserer Geschichte und er glaubte an Gott als den Schöpfer. Von ihm wird erzählt, in seinem Büro sei ein sehr schönes Modell des Sonnensystems gestanden. Mit seinen Planeten und Monden. Und eines Tages besuchte ihn ein Freund, der von Schöpfer gar nichts hielt, der der Überzeugung war, dass alles durch Zufall entstanden war. Und dann fragte er Newton, du, woher hast du dieses Modell her? Wer hat das gemacht? Newton sagte, das hat niemand gemacht. Das steht einfach da. Zufällig geworden. Dann ging das so hin und her und der wurde ein bisschen sauer, dass er ihn da veräppelt und so. Und dann sagt ihm Newton Folgendes, du regst dich mit Recht auf, weil du nicht glauben kannst, dass dieses kleine Modell als Zufall entstanden sein soll. Aber du willst mir allen Ernstes weismachen, dass das große Original keinen Schöpfer braucht. Also dieses kleine Ding, ärgerst du dich, glaubst du nicht, dass das niemand gemacht hat, dass das zufällig ist, aber das große Original, denkst du, das sei durch Zufall entstanden. Nur einige ganz wenige Fakten. Wenn etwas nicht ganz stimmt, ist das nicht meine Verantwortung. Ich habe es übernommen, ich habe gesagt, ich bin nicht Naturwissenschaftler. Die Erde dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 1600 Kilometern um ihre Achse. Bei einer Geschwindigkeit von zum Beispiel 160 Stundenkilometer würde Tag und Nacht um das Zehnfache verlängert. Die Sonnenglut eines einzigen Tages würde die ganze Pflanzenwelt vernichten. Und die Kälte einer Nacht würde alles Leben einfrieren. Die Temperatur der Sonnenoberfläche beläuft sich auf ca. 6000 Grad. Ob das noch eine aktuelle Zahl ist, auf jeden Fall. Wäre die Sonne kälter, würden wir erfrieren. Wäre die Sonne heißer, würden wir verbrennen. Das geht nicht auf. Ist wie mit uns. Dass wir eine Körpertemperatur von, 37,2 oder weiß ich wie viel Grad oder 5 Grad haben oder 8. Bei 8 fängt schon Temperatur an, glaube ich. Diese kleine Toleranz, wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Riesenproblem. Und das ist eine ganz schwierige Aufgabe, dass man so etwas im Lot halten kann. Der Mond ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Bei einer geringeren Entfernung wäre sein Einfluss auf Ebbe und Flut so stark, dass sämtliche Erdteile zweimal am Tag überflutet würden. Wir könnten hier unzählige, und es gibt unzählige Beispiele für solche komplexe Mechanismen, selbst in Filmen, die an die Evolution glauben. Sie sagen dann einfach, die Natur, wenn sie das nicht mehr erklären können mit dem Zufall, dann ist es die Natur. Man kann das aneinander rein, geht auf die Seite von Wort und Wissen, geht auf die Seite von intelligenter Schöpfung, dort habt ihr genügend Beispiele. Die Welt und das Leben ist zu komplex, als es durch Zufall entstanden sein könnte. Es wäre ein riesiger Zufall, wenn so viele Zufälle zufällig zusammenfallen würden. Jeder vernünftig denkende Mensch muss zum Schluss kommen, dass so etwas geplant werden muss. Oder darf ich mal fragen, wer von euch würde in ein Flugzeug sich setzen, das irgendeiner zusammengebastelt hat, der zufällig so bestimmte Bauteile nimmt und dann das ausprobiert? Wer würde in so einem Flugzeug sitzen? Wer möchte von euch in einem Haus wohnen, das nicht von einem Bauingenieur gerechnet wurde, ob die Böden, ob die Wände halten? Ich nicht. Ihr könnt gerne in ein zufälliges Haus gehen. Ich würde das nicht machen. Das wäre mir zu riskant. Unsere ganze Welt funktioniert genau auf dieser Basis von Intelligenz und Planung. Und Gott allein besitzt diese höchste Intelligenz, die diese Welt planen konnte. Das sehen wir schon aus dem Schöpfungsbericht. Alles, was Gott schuf, trägt in sich die Fähigkeit, sich quasi zu reproduzieren. Jede Pflanze trägt Samen in sich, damit sie sich fortpflanzen können. Jedes Lebewesen hat die Fähigkeit, sich zu vermehren. Das scheint uns allen selbstverständlich. Aber auf die Idee muss man zuerst kommen. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass sich alle Wesen und alle Pflanzen die Fähigkeit zur Reproduktion haben. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass aus einem Weizenkorn immer Weizen wächst. Dass aus einem männlichen Samen und einem weiblichen ein Kind heranwächst. Das ist nur dann möglich, wenn all diese Organismen ganz genau Informationen haben und genauestens programmiert sind, damit sie immer das tun, zu dem sie bestimmt sind. Und wenn ein Weizenkorn nicht genau programmiert ist, gibt es keinen Weizen. Und wenn der Same des Mannes und das Ei der Frau nicht genau programmiert sind, gibt es keine Kinder. So einfach ist das. Und das anerkennt die Wissenschaft und deshalb hat man diesen Begriff geprägt von der intelligenten Schöpfung, von der Intelligenz der Schöpfung, weil man merkt, dass man mit dem Zufall gar nicht vernünftig argumentieren kann. Zu komplex ist das, was Gott erschaffen hat. Oder betrachten wir das, wie Gott den Himmel gestaltet hat. Denn Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen, Tage, Feste und Jahre. Damit gab Gott uns Menschen Orientierung. Die Sterne bestimmen seit Jahrtausenden den Lauf der Erde. Sterne geben auch Zeichen und übrigens auch die Jahreszeit. Alles richtet sich nach den Sternen. Früher hat man sich nach den Sternen orientiert, wenn man sich auf der Welt orientieren wollte. Die Seefahrt hat sich an den Sternen orientiert. Das ist nur möglich, wenn ein zuverlässiges System da ist. Und diese Sterne geben auch Zeichen. Zum Beispiel haben die Weisen an den Sternen gesehen, dass Jesus, der König der Juden, zur Welt kam und sind nach Jerusalem gereist. Und selbst Jesus sagt, am Ende der Welt werden die Sterne Zeichen geben. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Sterne werden Zeichen geben. Über diesen Vers allein könnte man 5 Predigten halten mit x Beispielen. Gott hat alles geplant und nichts ist Zufall. In den Sprüchen lesen wir, mit Weisheit hat Gott, der Herr, die Erde gegründet, mit Verstand das Himmelsgewölbe gebaut. Und deshalb ist Paulus klar, wer den Schöpfer ablehnt, der hat keine Entschuldigung. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Wenn sie lieber von der Natur sprechen als von Gott, wenn sie lieber von einer Intelligenz sprechen, als dass es einen Schöpfer gibt, dann können sie das tun, solange sie wollen, aber sie werden nie vor Gott eine Entschuldigung haben und sagen, ich konnte das nicht sehen. Das kann jeder Mensch sehen. Jeder Mensch, der an einer Geburt mit dabei ist, kann sehen, da geschehen Wunder. Das kann nicht Zufall sein. Jeder Mensch, der Pflanzen beobachtet und nicht nur Videospiele anguckt, der wird sehen, das ist etwas ganz Faszinierendes, was wir hier haben. Und wenn wir von der Natur sprechen, weil wir einfach keinen Gott wollen, dann haben wir keine Entschuldigung. Niemand wird sich vor Gott rechtfertigen können und sagen, ja, ich habe halt immer gedacht, das ist Zufall. Dann sagt dir Gott vielleicht, du, aber hast du mal den Baum, der vor deinem Haus steht, angeguckt? Oder hast du mal beobachtet, wie sich dein Kind entwickelt hat? Wie kommst du auf eine absurde Idee? Das könnte Zufall sein. Oder warum sprichst du von intelligenter Schöpfung? Wer denkst du denn, wer diese Intelligenz trägt? Kann denn Schöpfung intelligent sein? Warum denkst du, dass wenn du selber alles schaffst, wenn du etwas konstruierst, du etwas planen musst, warum denkst du, dass eine Welt entstehen kann, die nicht geplant wird, wo kein Planer da ist? Das ist ja völlig widersinnig. Wir werden keine Entschuldigung haben. Wir werden in Argumentationsnöte kommen. Selbst wenn uns die Presse heute ständig vor die Nase hält, wenigstens in unseren Breitengraden, wer glaubt, dass die Welt von Gott erschaffen ist, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Der gehört zu den Ungebildeten und Dummen dieser Gesellschaft. Das wird uns gesagt, nachdem man die obskursten Theorien aufgestellt hat, wo ich nur den Kopf schütteln kann, und sagen sie am Schluss, und wer glaubt, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt gemacht hat und nicht an die Theorien der Evolution glaubt, der ist ungebildet und der hat keine Ahnung. Das sind die Dummen. Durch machtvolles Wort ausgeführt. Nun noch ein letzter Gedanke, wie Gott die Welt erschaffen hat. Wenn man das versteht, wird man merken, dass der Faktor Zeit absolut keine Rolle spielt. Gott schuf alles durch sein Wort. Da sprach Gott, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Gott spricht und was er sagt, entsteht. Wie man sich Gott wie einen Handwerker vorstellt, der mit viel Arbeit und Fleiß irgendeinen Gegenstand herstellt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man Probleme hat mit einem Schöpfungstag. Dann reicht die Zeit wirklich hinten und vorne nicht. Doch Gott ist kein Handwerker. Gott ist Schöpfer, der aus dem Nichts etwas hervorbringt. Im Schöpfungsbericht wird ein Wort verwendet, das in der ganzen Bibel nur dazu verwendet wird, um das Schaffen Gottes zu bezeichnen. Dieses Wort wird nur benutzt, um die Schöpfungstätigkeit Gottes zu beschreiben, weil sie so einzigartig ist. weil nur er aus dem Nichts etwas hervorbringen kann. Und deshalb wird dieses Wort verwendet, das für keinen Menschen anwendbar ist, weil diese Fähigkeit nur Gott hat. Und offenbar ist das die Weisheit des Wortes Gottes, dass da ein Wort für diesen Akt der Schöpfung reserviert wurde, wo klar wird, das ist ein ganz besonderer Schöpfungsakt, der hier geschieht. Die Schaffenskraft Gottes ist absolut einzigartig. Im Psalm steht dann auch, denn er spricht und es geschieht, er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Dieses Schöpfungsprinzip, Gott spricht und es geschieht, hat seine Gültigkeit bis heute nicht verloren. Ein römischer Hauptmann, der zu Jesus kam und um Heilung bat für seinen kranken, todkranken Knecht, der sagt etwas ganz Interessantes, der hat das erlebt. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Sprich nur ein Wort. Der hat begriffen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und wenn er spricht, geschieht, was er sagt. Das Neue Testament weist uns darauf hin, dass Jesus selbst bei der Erschaffung der Welt maßgeblich beteiligt war. Und dass der Bestand dieser Welt nach wie vor von dem machtvollen Wort Gottes abhängt. Dass du hier sitzt und dass du aus diesem Saal gehen kannst, hast du einzig und allein dem machtvollen Wort Gottes zu verdanken, das uns heute aktuell am Leben hält. Würde Gott heute sagen, die Welt vergeht, würden wir diesen Saal nicht mehr verlassen. Dann würde sich alles auflösen. Wir sind gehalten durch das machtvolle Wort. Im Hebräer heißt es nämlich, ich glaube, ich habe euch diesen Text auch kopiert. Durch Jesus hat Gott die ganze Welt geschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Deshalb sitzt du hier auf dem Stuhl, weil er dich trägt. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, der Platz an der rechten Seite Gottes, des höchsten Majestät. Wir leben alle aus der Kraft Gottes. Selbst wenn wir sagen, dass wir weiß ich wie entstanden sind, wir leben alle aus der Kraft Gottes. Früher oder später werden wir das alle verstehen. Spätestens dann, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Dieses schöpferische Wirken findet Einfluss bis in unser eigenes Leben hinein. Gottes Wort schafft auch in unserem Leben Neues. Paulus schrieb den Korinthern, Gott hat eins gesagt. Und da sagt er ja, es bezieht sich auf den Schöpfungsbericht, Lichtstrahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herz aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Der Herrlichkeit Gottes, wie sie ausgestrahlt ist in Jesus Christus. Hier macht Paulus den Vergleich zur Schöpfung, wo Gott das Licht ruft. Und er sagt, mit mir ist genauso ein Schöpfungsakt entstanden. Gott hat gesprochen, hat in mir etwas aufbrechen lassen. Er hat mich erkennen lassen, wer der wahre Gott ist. Das hat das Leben des Paulus kolossal verändert und hat etwas ganz Neues bei ihm geschaffen. Leben kann nur von Gott kommen, der Schöpfer des Lebens ist. Und wenn Gott in unser Leben hineinwirkt, entsteht etwas ganz Neues. Und deshalb kann man schon sagen, dass Paulus vermutlich mit etwas Begeisterung geschrieben hat, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ganz Neues hat begonnen. Er ist begeistert von dem. Der bei der Schöpfung war, der die Welt mit erschaffen hat, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der schafft Neues in unserem Leben. Der kann kaputte Leben neu machen. Der kann uns ewiges Leben schenken. Er spricht ein Wort und wir sind gesund. Wir sind heil an unserer Seele. Dieser Schöpfungsakt, die schöpferische Fähigkeit Gottes hat nicht ausgedient. Die ist bis heute am Werk. Gott hat diese Welt geschaffen. Der Schöpfungsbericht zeigt uns nicht alles bis ins Detail. Und gerne hätten wir mehr und genauere Informationen. Ob sie uns mehr helfen würden, möchte ich bezweifeln. Ich glaube, es würde kein einziger Mensch mehr an Jesus glauben, wenn der Schöpfungsbericht, weiß ich, wie detailliert wäre. Wenn man keinen Gott will, dann lehnt man ihn ab, entgegen jeder Vernunft. Und wenn man keinen Gott will, dann sagt man halt, ja, das mit der Schöpfung, das ist halt einfach so etwas für die Einfachdenkenden. Wenn man keinen Gott will, dann nützt alles nichts und hilft nichts. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Unser Leben ist einzig und allein von ihm. Und wir leben bis heute aus seiner Kraft, seinem machtvollen Wort. Und ich glaube das von ganzem Herzen, ohne jeden Zweifel. Ich habe nicht einen Zweifel daran, dass das so ist. Das kann ich ganz aufrichtig sagen. Im Hebräerbrief heißt es, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Ich glaube das zutiefst. Warum? Weil ich Gott kenne. Und weil ich weiß, dass das für Gott absolut kein Problem ist. Ich vertraue Gott und weiß, er kann das. Genauso wie wenn ich weiß, was für Fähigkeiten meine Frau hat und wenn sie etwas macht, dann muss ich das nicht kontrollieren. Ich weiß, sie wird das richtig machen. Und mein Vertrauen ist so klar in Gott, dem Schöpfer, dem Allmächtigen, der das machtvolle Wort spricht, dass ich keinen Zweifel habe, nicht der Ansatz des Zweifels, ob er die Welt erschaffen hat oder nicht. Ob das, was uns berichtet wird in diesem ersten Buch Mose, stimmt oder nicht. Es stimmt. Gott kann das. Gott macht das. Nun, was wir schon eingangs gehört haben, die erste Welt, die Gott wunderbar geschaffen hat, wurde durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen. Und auf uns wartet die nächste und die noch bessere Welt. So heißt das im Johannes, in der Offenbarung des Johannes, danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo Gott spricht mit seinem machtvollen Wort, die Erde soll sich auflösen und die Erde löst sich auf. Nur darüber könnte ich jetzt euch auch noch mal 5 Minuten erzählen, also will ich jetzt nicht. Nein, ich mag es nicht. Aber es wäre interessant, aber ich mag es nicht. Aber er spricht ein Wort und es geschieht. Und man kann das sogar nämlich erklären. Ich erkläre es doch zum Kurschen. Nein, ich erkläre es nicht. Gut. Und dann noch der letzte. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das ist unsere Zukunft. Das ist die nächste Welt, auf die wir warten. Diese Welt ist schon wunderbar gemacht, hat schon wunderbare Beispiele, obwohl sie der Sünde verfallen ist. Und die nächste wird noch viel herrlicher sein, auf die auf uns wartet, wenn wir an Jesus glauben. Und nun möchte ich, dass wir miteinander zum Schluss ein Lied singen. Ein Lied, wo wir, das denke ich, das machen wir vielleicht auch in unseren Gebeten oft zu wenig, Gott aussprechen, dass wir der tiefen Überzeugung sind, dass er der Schöpfer ist. Ich mache das ab und zu in meinem Gebet, dass ich Gott einfach sage, Gott, ich glaube, dass du alles erschaffen hast, Himmel und Erde. Dass du der Schöpfer meines Lebens bist. Und ich glaube, Gott freut sich, wenn wir ihm das bekennen, dass wir ihm das glauben, dass wir nicht an ihm zweifeln, ob er das kann oder nicht, sondern dass wir wissen, dass er das gemacht hat. Und wenn wir das wirklich von Herzen bezeugen, singen wir doch dieses Lied miteinander und die das wirklich noch dem Nachdruck geben möchten, stehen doch auf und singen wir, du bist der Schöpfer des Universums. Bezeugen wir das, bitte auch körperlich unserem Herrn. Wir glauben und freuen uns, dass du der Schöpfer des Universums bist. Du bist der Schöpfer des Universums. Ja, Herr, du bist der Schöpfer des Universums. Und da sind wir, wie du siehst, fast alle von uns tief überzeugt. Du hast alles geschaffen. Du hast Worte des Lebens. Du schaffst Neues durch dein machtvolles Wort. Und das tust du, weil du uns liebst. Und weil du uns liebst, bist du, Herr Jesus, ans Kreuz gegangen für uns. Für unsere Schuld gestorben und hast so die Voraussetzung geschaffen, dass Neues entstehen kann. Neues wird in unserem Leben. Dass neue Schöpfung anbricht nach dem Sündenfall. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, dich zu kennen, mit dir zu leben, dir zu vertrauen. Ja, wir loben und preisen dich und bekennen noch einmal, du bist der Schöpfer des Universums. Du hast die Welt erschaffen. In diesen 6 Tagen hast du alles gemacht durch dein machtvolles Wort. Und mögen die Menschen sagen, was sie wollen, wir seien Dummköpfe oder ungebildet, wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Und wir sehen es an deiner Schöpfung, dass das wirklich nicht durch Zufall entstanden sein kann, sondern dass das hohe Intelligenz braucht. Viel Planung, viel Weisheit. Und so faszinierend hast du alles geschaffen. Wir beten dich an als Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen.